Fischer wäre nicht glücklich. Die Cantinas spürt das innere Feuer nicht. Die Chasso, die hat keine Lust. Der Bregi, der will seine Kinder sehen aufwachsen. Der Wirt, dem seine Absage ist schon so lange her, ich weiss nicht mehr, warum er nicht will. Was ist da los? Die Mitte sucht einen neuen Bundesrat und wirkt dabei leicht panisch. Intern und öffentlich wird gemotzt, Untersuchungen werden gefordert und initiiert ein riesiges Chaos. Frau Millenniemer für die Mitte im Bundesrat? Was heisst das für eine Partei, die zwei Bundesratssitze will, wenn sie nicht einmal einen füllen kann? Hat Gerhard Pfister vielleicht alles zu fest überdeckt in seiner Zeit als Präsident? Was für riesige Fragen und damit herzlich willkommen zu einem neuen Politbüro, dem Politik-Podcast von Tamedia. Im Studio stehen schön eingemietet Jacqueline Büchi und Raffaella Birrer. Jetzt muss noch kurz überlegen, wie man eingemietet sein kann, wenn es nur zwei Leute hier hat. Ich heiße Philipp Loser und bevor es losgeht, nochmal der Hinweis. Schickt uns eure Fragen. Ich habe schon recht viel bekommen. Recht viele tolle. Ich hätte auch gerne noch mehr. Auf philipp.loser@sagen-anzeige.ch oder auf podcasts@tamedia.ch. Und damit, hallo zusammen.
Ja, hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Ich würde gerne mit einer Entschuldigung anfangen. Besser gesagt, ich muss, glaube mit einer Entschuldigung anfangen.
Warte schnell.
Es ist heute der 16. Januar, wir nehmen am Donnerstag auf und ich sage euch jetzt, ich wette auch eine sehr gute Flasche Wein, dass im März Martin Gandino neu Bundesrat der Mitte wird.
Ja, so viel zu meinen Prognosefähigkeiten und zur Haltbarkeit von meiner Aussagen. Ich habe eine gute Flasche Wein gewettet. Ich werde eine gute Flasche Pinot Noir aus dem Graubünden springen lassen.
Für wer? Das gibt.
Ja, ich glaube, für den Ersten, der schreibt, würde ich sagen. Und mir sagt, ich sei trotzdem ein Toller.
Raffaella und ich sind noch in das Studio gekommen, weil wir gedacht haben, die gäbe es jetzt gerade da, heute auf der Stelle.
Ja, aber ich hätte gerne einen schwereren.
Entschuldigung. Ich finde es schade, dass der Fabian nicht da, weil wir, wie wir alle schon gehört haben, auch Heidi zu Kraken nicht Bundesrätin wird. Aber nein. Wie gesagt, es tut mir sehr leid. Ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe total versagt. Aber ganz ehrlich, ich hätte die Wette jederzeit wieder gemacht. Was ist da los gewesen letzte Woche? Ganz ehrlich. Ich würde gerne chronologisch anfangen. Die Cantinas haben wir als Zweite. Zuerst fangen wir mit dem Gerhard Pfister an. Am Samstag kommt das Interview, das du, Raffaella, mit ihm geführt hast. Und er sagt, er wäre kein glücklicher Bundesrat geworden und sagt ab als Erster von den grossen Favoriten. Hat ihr ihm geglaubt?
Ja, in der Summe sagt er ja im Interview sehr viel, sehr ehrlich. Wenn man genau hinhört und hinliest, er sagt, er streite und debattiere gerne. Und auf meine Frage dann, ob er einfach schlicht zu viele Leute im Bundeshaus verärgert hat, weil er eben so gerne streitet und darum dann die Rechnung gemacht hat, dass er eben nicht gewählt werden würde, dann hat er ja geantwortet, ja, sein Gemögigkeitsfaktor, eine neue Wortkreation, sei ja nicht besonders hoch im Bundeshaus. Ja, und ich glaube, damit liegt irgendwie alles auf dem Tisch. Also er hat Rechnung gemacht, dass er mit seinem Naturell, das er hat, regelmässig aneckt und darum wahrscheinlich nicht gewählt worden wäre. Und dass er eben wegen dem Naturell, eben dem gern streiten und debattieren und die grosse Linie in der Schweizer Politik zeichnen, dass er wegen dem eben eher kein glücklicher Bundesrat geworden wäre, wie er argumentiert hat. Und da kann man aber sagen, frühere Figuren im Bundesrat, also irgendwie ein Blocher oder ein Guspin oder ein Galmire, die haben durchaus trotz ihren Streit- und Debattierfreuden ja einen Platz gehabt im Bundesrat. Interessant finde ich auch, ich habe vorher gesagt, die Wortkreation mit dem Gemögigkeitsfaktor, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Das Kriterium von der Gemögigkeit, das finde ich interessant. Oder diskutierenswert.
Das finde ich auch interessant. Und interessant finde ich auch, wie das, was der Herr Pfister da gemacht hat, das ist ja so ein bisschen ein Meisterstück vom politischen Framing, dass wir jetzt schon wieder darüber reden, ob er ein glücklicher Bundesrat wäre. Ich weiss gar nicht, ob das die Frage ist, die sich stellt. Ich glaube, wahrscheinlich in so einem Verschleißjob sind wahrscheinlich viele Leute dann irgendwann nicht so glücklich. Aber das ist vielleicht eine andere und eine philosophische Frage. Ich glaube, eigentlich stellt sich ja die Frage, will man die Macht, die mit so einem Amt einhergeht? Und dass er die nicht wollen, die macht das, glaube ich, ihm so nicht. Er sagt es auch nicht so, aber darum sagt er es eben, darum drüllt er es aufs Glück. Aber ich glaube, wenn man ihm zulässt oder eben dein Interview liest, Raffaella, dann spürt man dort, ist es sehr hübsch, wie er zum Beispiel sagt, er hätte sich natürlich schon gefragt, ob er das könnte. Und bei aller Bescheidenheit, er glaube ich schon, dass er sich das Amt wird zutrauen. Er hätte sich aber eben dann auch gefragt, ob das Amt zu ihm passe. Und da kommen wir zum Schluss nein. Also ich glaube, da muss man sehr gut unterscheiden. Und eben, wie du gesagt hast, Raffaella, andere debattierfreudige Menschen haben schon nach dieser Macht gegriffen. Und dass er das in diesem Fall nicht macht, glaube ich, hat auch andere Gründe, wo man sicher noch darüber redet.
Wahrscheinlich ist er einer der besten Bundesräte, der nie Bundesrat geworden ist. Kann man, glaube ich, jetzt an dieser Stelle festhalten. Weil man schon so häufig darüber geschwätzt hat, wie er denn wäre in der Regierung und das er unbedingt will und so und all diese Sachen. Ich finde schon interessant, der zweite Punkt, Raffaella, den du gesagt hast, dass er für sich die Rechnung gemacht hat. Das ist brutal, oder? Er hat rumgeschaut und hat gemerkt, wahrscheinlich reicht es mir einfach nicht. Und hat sich so die Demütigung ersparen lassen, was ja verständlich ist, wie so eine Kandidatur ja auch nicht nichts ist. Bei jemandem, wo man die Rechnung auch machen kann, und jetzt würde ich gerne den Namen wechseln, ist der Martin Gandinas. Und dort kommt man auf ein anderes Resultat. Gehen die mit mir einig, dass die Gandinas, so wie ich es vor einer Woche gesagt habe, wenn er dann hat wollen, worden wäre?
Du würdest sagen, bei aller Bescheidenheit, du hättest die Wette eigentlich müssen gewinnen. Nein, da bin ich im Fall mit dir einig. Ich wette sonst immer gerne auf irgendwelche Underdogs, aber jetzt in dem Fall wäre ich eigentlich völlig bei dir gewesen. Und ich finde, wenn man da die Rechnung macht oder im Kopf so ein bisschen die möglichen Tickets durchspielt oder die möglichen Duelle, die sich da hätten können abzeichnen, glaube ich, werden Martin Gandinas bei sehr vielen von diesen Paarungen als Sieger hervorgegangen.
Gut, mit Blick auf die letzten paar Bundesratswahlen hat es immer wieder Überraschungen gegeben, auch bei vermeintlich klaren Tickets. Von dem her, auf diese Wette würde ich mich jetzt nicht einlassen. Aber klar, er wäre als grosser Favorit ins Rennen gegangen, darum hat es mich auch wirklich sehr überrascht, dass er sich zurückgezogen hat. Man hat das Gefühl gehabt, der Weg war bereitet, es wäre auch ein Departement, das zu ihm passt hätte. Interessanterweise hat er mit der Work-Life-Balance argumentiert, also Freunde und Familie sind ihm wichtiger. Und eben ihm fehle so das Feuer, um den Ehrgeiz zu haben, zum Bundesrat zu werden. Alles recht überraschend. Er hätte für viele etwas gehabt, für die Linken, für die Rechten. Er ist ja, er wollte einen starken Service Public haben. Er ist ein bisschen konservativ, ein bisschen jünger. Also er hat viele Komponenten gehabt, die für viele im Parlament gestimmt hätten. Darum glaube ich, dass da vielleicht einfach auch noch nicht die ganze Geschichte erzählt ist, in dem Fall, warum er nicht antritt. Würde aber gerne jetzt eben noch kurz über den Aspekt Gemögigkeitsfaktor reden. Und zwar ist das bei ihm ja immer, das haben wir schon das letzte Mal darüber diskutiert, ist das bei ihm immer in einem Atemzug genannt worden. Ich finde es interessant, dass im Schweizer Parlament der Gemögigkeitsfaktor viel mehr wiegt mittlerweile bei Bundesratswahlen als jegliche andere Kriterien, wie zum Beispiel Fähigkeit für das Amt. Ich sage jetzt interessant, aber eigentlich möchte ich es noch ein bisschen mehr werten. Ich finde das falsch. Nur weil jemand gemögig ist, heisst das noch lange nicht, dass jemand ein guter Bundesrat ist. Im Gegenteil, bei Verhandlungen auf nationaler und auf internationaler Ebene muss sich ein Bundesrat können durchsetzen, muss durchsetzungsfähig sein. Ob das eine gemögige Person per se ist, das wage ich zu bezweifeln.
Das ist so, dass in den letzten paar Bundesratswahlen man viel über den Gemögigkeitsfaktor geredet hat, auch wenn man ihn dort vielleicht noch nicht so genannt hat. Eben das prominente Beispiel, das jetzt immer kommt, sind Elisabeth Baum-Schneider und ihre Schwarznasen-Schafe, die sich durchgesetzt haben gegen Eva Herzog. Ich finde auch, dass man das kritisieren kann, wenn man diesen Faktor zu hoch hängt. Gleichzeitig gibt es im Bundesrat jetzt ja schon noch Personen, wo man nicht das Gefühl hat, wo es nicht primär ihre Gemögigkeit war, die sie in das Amt gebracht hat. Zum Beispiel, ihr habt das schön nachgezeichnet, die auch im grossen Porträt, Philipp und Larissa, die jetzt nicht da ist, Karin Keller-Sutter, der hat ja ganz einen anderen Ruf vorausgeilt, als dass sie gemögig ist. Jetzt ist sie diese Woche am WEF im Migros-Restaurant gesehen worden. Vielleicht ändert das etwas an der Gesamtbeurteilung. Aber ich würde sagen,
wegen der Pommes frites.
wegen der Pommes frites und der asiatischen Nudeln und der Bohnen. Und also es ist für jeden Geschmack etwas dabei gewesen. Das ist ein ganz anderes Thema. Wir driften komplett ab. Nein, ich will nur sagen, ich glaube, es spielen nach wie vor auch noch andere Faktoren eine Rolle und beeinflussen die Zusammensetzung von diesem Gremium.
Hat er gesehen, dass sie kein Ketchup genommen hat? Das ist eine wahre Disziplin. Ich würde gerne...
Also kein Mayonnaise wäre doch eine wahre Disziplin, oder?
Ich würde gerne deinem Argument etwas hinzufügen, Jacqueline. Ich sehe es ähnlich wie du, dass man jetzt sagt, der Möglichkeitsfaktor sei so wichtig. Es gibt schon sehr viele Beispiele, wo es genau anders war. Eben, kann ich auch schon erwähnt, wenn man jetzt an die Wahl von Ignacio Gassis zurückdenkt, hat es auch andere Kandidaten dran gehabt, die in Anführungszeichen gemögiger oder populär waren. Auch Beat Jans und Jan Pulte finde ich jetzt ist nicht unbedingt ein gutes Beispiel für das. Oder? Bist du überzeugt, Raphael, dass das immer wichtig wird?
Ich kann es vielleicht noch ein bisschen anders formulieren. Ich sage, die Kandidaturen, die weniger gefährlich werden, und das wird vielleicht so ein bisschen mit Möglichkeit gleichgesetzt. Also du hast zum Beispiel den Beat Jans erwähnt, neben Jan Pult, wo man ihm immer attestiert hat, dass er eigentlich auch so ein strategisches und programmatisches Mastermind sei, also der Jan Pult, dass das für die Rechten gefährlicher war, in Anführungs- und Schlussstrich, als Beat Jans, wo es irgendwie mit den Bauern und mit allen gut hätte können. Und ich glaube, das ist ein Element, wo natürlich beim Gerhard Pfister auch eine ausgeprägte Rolle spielt. Das ist jemand, der Gerhard Pfister ist ein Politiker, der sehr einen starken Gestaltungswillen gezeigt hat als Präsident, der selber sehr klare Vorstellungen hatte, wo er seine Partei programmatisch positionieren will. Das hat er häufig gemacht und entschieden für sich und ist vorangegangen. Können wir vielleicht nachher noch darüber reden, dass das natürlich dann auch zu Friktionen geführt hat in der Partei. Aber das ist jemand, der ganz klare politische Visionen und Vorstellungen hat. Und in unserem Parlament, und das ist doch etwas, was sich schon länger zeigt, ist es tatsächlich so, dass dann Kandidaturen bevorzugt werden, wo eben der andere Lager, das habe ich glaube schon mal gesagt, der andere Lager und letztlich auch im eigenen, nicht so gefährlich werden. Eben Martin Gandina, das habe ich vorher gesagt, er hat so ein bisschen für alle etwas. Der ist als viel weniger gefährlich, und ich tue das immer anführen, man sieht es einfach nicht. Der Martin Gandinas wird als viel weniger gefährlich wahrgenommen.
Aber wenn man jetzt so über das redet und darüber nachdenkt, dann kommt man gerade eigentlich das ultimative Gegenbeispiel in den Sinn. Also der Albert Rösti ist einer, der auch schon sehr oft als gemögig bezeichnet wurde, wo das ja auch ist im persönlichen Umgang. Aber jetzt aus Sicht von seinen politischen Gegner ist er extrem gefährlich, wie sich erwiesen hat, wie er da ein Geschäft nach dem anderen durchboxt. Also vielleicht muss man die Dimensionen auch getrennt voneinander anschauen.
Einfach zum kurz das Thema Gandinas abschließen, dass er das innere Feuer nicht gespürt hat für das. Nimmst du ihm das ab, Jacqueline?
Ich kann mir vorstellen, dass seine Abwägung ein bisschen andere ist als die von Gerhard Pfister. Er hat ja zum Beispiel eben auch noch relativ kleine Kinder. Es ist so, dass es auch strukturelle Argumente gibt, wo man vielleicht auch noch darüber reden könnte. Zum Beispiel der Umstand, dass die Person, die gewählt wird als Nachfolge von der Viola Amherd, dass die ziemlich sicher das Verteidigungsdepartement wird übernehmen. Das ist, wenn man nur schon so Zeitung liest in den letzten Wochen und Monaten, dann wartet dort brutal viele Baustellen. Vielleicht kann man die beseitigen mit einer guten Führungskultur und Ideen, aber es tönt also nicht, als gäbe die das irgendwie einen reibungslosen Start. Und dass man, wenn man da wirklich persönliche Abwägung macht, möchte in so einem Departement aufräumen und Feuerwehrmann spielen, oder möchte ich vielleicht ab und zu mit meinen Kindern daheim ein Bilderbuch anschauen, dass man sich da fürs Zweite entscheidet, verstehe ich, auch wenn das ein Argument ist, wo ja, es sonst eher einer jungen Generation von Arbeitnehmenden zugeschrieben wird, dass die das so hoch gewichtet und nicht so. Ja.
Ich finde es extrem interessant und in dieser Fülle Und in dieser variantenreichen Beschreibung hat man das Work-Life-Argument so, glaube ich, noch nie gehört im Vorfeld von Bundesratswahlen. Also eben, ich habe es vorher gesagt, es ist darum gegangen, Freunde und Familie sind wichtiger. Es ist sogar darum gegangen, Isabelle Chasson hat gesagt, sie hat keine Lust zu haben.
Meine absolute Lieblingsaussage, die muss man sich merken für alle möglichen Situationen.
Genau. Es hat geheissen, und da hast du dich ja, glaube ich, nicht mehr erinnern gehabt, Philipp, vom Würth, dass es eben schlicht nicht in seine Lebensplanung passt. Und das sind alles so Faktoren, die so das Private irgendwie betonen. Und das ist doch eher neu. Also das habe ich so eben in dieser Fülle noch nie gehört.
Dass man das so häufig hört, hat vielleicht auch mit dem zu tun, was Jacqueline vorhin gesagt hat, dass man jetzt schon weiss, als Bundesrätin in Spee, was für einen Job man bekommt, dass man ins VWS wird gehen müssen. Ganz ehrlich, ist das ein Argument, nicht im Bundesrat zu gehen? Jetzt eben vielleicht gemischt mit der Familienfrage. Dass man weiss, man muss halt VBS-Chef werden oder VBS-Chefin.
In einem Departement muss man ja an sich nicht ewig bleiben. Und wenn man jetzt einen genug grossen Machtanspruch hätte, dann könnte man auch darauf pokern, dass man dann nach 2 Jahren das Departement wieder wechseln kann. Das haben schon andere gemacht. Trotzdem vielleicht noch ein Argument in die Richtung. Es hat ja durchaus auch schon zum Beispiel Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gegeben, die gewusst haben oder sich haben können ausrechnen, dass sie wahrscheinlich im Justizdepartement werden landen, im EJPD, wo jetzt mit dem Asyldossier einem wahrscheinlich dann auch nicht gerade irgendwie, wo man sich dann auch nicht im Streichel so wähnt, wenn man dann dort landet. Von dem her, es haben schon andere Leute so eine Abwägung müssen machen und sich allein vom Departement nicht abschrecken lassen. Darum glaube ich, ist das vielleicht ein Teil von der Erklärung, aber nicht die ganze.
Vielleicht noch 2-3 Worte zum VBS. Es gilt ja gemeinhin immer noch als B-Departement, also sowohl von der Relevanz als auch vom Inhalt her. Und jetzt hat sich aber schon seit dem Ukraine-Krieg hat sich einiges verändert an dem. Also die grossen geopolitischen Fragen von der heutigen Zeit, die geben mit dem Departement viel mehr Relevanz. Fragen wie die Verteidigungsfähigkeit von der Schweiz, die Sicherheit vom Land, Neutralität, um nur mal so 3 grosse Bereiche zu nennen. Also es geht schon lange nicht mehr nur um Dienstag und Armeeuniform im VBS.
Also wie gesagt, ich finde das Argument ein bisschen komisch. Ein zweites Argument, was man jetzt auch ab und zu aus dem Umfeld von diesen Absagen gehört hat, ist, dass man wenig Lust hat, in so eine klare Konstellation eingewählt zu werden. Klare Konstellation meint die 4-3-Mehrheit, angeführt von der Karin Keller-Sutter und dem Albert Rösti. 2 Fragen zusammen, hat das Argument auch schon gehört und könnt ihr das nachvollziehen?
Ich glaube, um das Argument ist man zuletzt fast nicht umgekommen. Das hat aber auch damit zu tun, dass das die führenden Kräfte der Mitte-Partei auch aktiv eingebracht haben im politischen Diskurs. Der Gerhard Pfister hat das gesagt im besagten Interview. Der Fraktionschef, der Philipp Matthias Bregi, hat das auch gesagt in einem anderen Interview. Also das Argument ist sehr präsent. Ich finde das allerdings fast noch ein weniger gutes Argument als das mit dem Departement, weil es ja auch schon früher ähnliche Machtverhältnisse gegeben hat. Klar, wir haben auch schon darüber geredet, die 2 SVP und 2 FDP-Magistraten, die im Moment dort sind, funktionieren offenbar besonders gut zusammen und bringen besonders viele Sachen zusammen durch. Trotzdem hat in der Vergangenheit haben Mitte Bundesrätinnen, namentlich Doris Leuthard, die hat sich auch können behaupten mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen. Linke Bundesrätinnen und Bundesräte, da gibt es auch Beispiele von Leuten, die haben können gestalten, obwohl sie immer in der Minderheit gewesen sind. Also ich finde das Argument allein finde ich ein bisschen fragwürdig.
Gerade ein argumentativ starker Bundesrat könnte ja in einer Kollegialbehörde sicher etwas ausrichten mit guten Argumenten. Und man kann auch sagen, dass sich an dieser Konstellation über die Jahre hinweg dann wieder etwas verändern könnte. Also weil es stimmt schon, der Gestaltungsspielraum ist in der aktuellen Konstellation auch wegen der personelle Zusammensetzung, also jetzt nicht primär wegen der parteipolitischen, sondern eben halt auch wegen der Personen, die im Bundesrat sind, nicht so gegeben für eine Mittevertretung und auch für die Linken nicht. Das Argument, das Pfister und Bregi jetzt aufgebracht haben, das ist natürlich ein machtpolitisches Argument. Also es geht auch darum, den Druck zu erhöhen, dass sich an der Zusammensetzung vom Bundesrat wieder etwas ändert mittelfristig. Aber Klammer auf, für das müssten sich dann noch Kandidaten finden, die auch würden wollen antreten und einen FDP-Sitz angreifen, Klammer zu. Aber grundsätzlich würde ja die Konsequenz von dieser Aussage wäre ja, dass man müsste sagen, Opposition lohnt sich nicht und das stimmt ja nicht.
Und um dort noch anschliessen, gerade wenn man das Gefühl hat, man hätte Anspruch auf den zweiten Sitz und dass das mittelfristig auch realistisch wäre, dann müsste man ja umso mehr sagen, jetzt macht jemand den ersten Schritt und wartet dort auf das Gespänli, das dann ganz bestimmt mal noch nachkommt und dann mit diesen zwei Mitte-Bundesräten kann man dann wieder viel mehr gestalten. Aber scheinbar hält man das entweder nicht für realistisch oder dann spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Aber das zeigt, dass das Argument allein wahrscheinlich nicht verfängt.
Sehr gut. Wir reden zu einem späteren Zeitpunkt darüber, wer jetzt überhaupt noch in Frage kommt für den einen Sitz. Den zweiten Sitz müssen wir jetzt noch gar nicht thematisieren. Aber zuerst würde ich gerne noch beim Gerhard Pfister und seinem Rücktritt bleiben. Wo wir noch nicht darüber geschwätzt haben, neben seiner Glücks- und Rechnerprognose, ist, dass er nach seinem Rücktritt und vor einem allfälligen Antritt als Bundesratskandidat recht heftig von den eigenen Leuten drangekommen ist. Namentlich verschiedene Frauenvertreterinnen haben ihn sehr hart kritisiert. Also, habt ihr das schon mal in dieser Heftigkeit erlebt?
Nein, das habe ich noch kaum je erlebt. Und zwar war das so eruptiv gewesen. Das ist wahnsinnig schnell gegangen. Also zuerst Rücktritt Pfister, 6. Januar. Dann ein bisschen mehr als eine Woche später Rücktritt Viola Amherd. Und keine 3 Tage später sind schon, also bevor der Gerhard Pfister irgendwie gesagt hat, ob er wirklich antreten als Bundesrat, sind schon ganz viele Vorwürfe im Raum gewesen. Es sind auch faktische Absägungen gewesen, wie du aber vorher gesagt hast. Also zum Beispiel Yvonne Bürgin, das ist ein Parteileitungsmitglied aus Zürich, wo in der SRF Arena gesagt hat, sie würde jüngere Kandidaturen bevorzugen. Andrea Gmür, das ist eine Luzerner Ständerätin, die gefordert hat, dass ein Arbeitskonflikt, wo am Schwelen ist oder geschwelt hat auf dem Generalsekretariat von der Mitte, dass der zuerst extern untersucht werden müsse, bevor allenfalls der Gerhard Pfister auf ein Ticket käme. Und das ist ja eigentlich ein Ausschlusskriterium, weil so schnell lassen sich schwelende Arbeitskonflikte nicht untersuchen und beilegen, bis man so ein Bundesratsticket beieinander haben müsse. Christina Bachmann-Roth, also die Präsidentin der Mittefrauen, die hat auch sehr dezidierte Forderungen in diesem Zusammenhang erhoben. Also das war sehr eindrücklich, wie in sehr kurzer Zeit wahnsinnig viele Vorwürfe im Raum gestanden sind.
Ich habe das auch krass gefunden, in welcher Deutlichkeit und Direktheit die Vorwürfe formuliert worden sind. Man kennt es ja in der Politik, vor allem in der Schweiz, dass man da mal irgendeinen Seitenhieb noch platziert und dort. Aber ich habe also wirklich gestaunt, zum Beispiel eben, du hast das Arena-Beispiel schon angesprochen, Raffaela, wie dort die Yvonne Bürgin, die eben doch Vizepräsidentin ist von der Partei, wie sie dann auch so Qualifikation oder die Interessensbindungen vom Martin Gandinas und dem Gerhard Pfister verglichen hat und gesagt, der eine setzt sich für ÖV und Behinderte ein, also das werden der Martin Gandinas, und der andere sei so ein bisschen ein Casino-Vertreter. Also ich habe dort wirklich zuerst gedacht, ist das jetzt irgendwie ein Versprecher gewesen oder irgendwie hat sie es nicht gut fertig formuliert oder so. Aber ja, so wenn man dann gesamte Bild zusammensetzt, dann finde ich das doch ziemlich krass. Ja.
Also üblicherweise kann man vielleicht noch ergänzen, ist es im Vorfeld von Bundesratswahlen so, also da geht es tatsächlich häufig dann um Leichen im Keller und so, aber das werden eigentlich, so Vorwürfe werden dann von Vertretern von anderen Parteien erhoben oder in den Medien gesucht und nicht von den eigenen Leuten. Also das ist ja so speziell an diesem Vorgang.
Hat denn der Pfister die Frau einfach so hässig gemacht?
Also ich glaube, dass der Konflikt, der hier aufgebrochen ist, recht vielschichtig ist. Ich glaube, da kommt sehr viel zusammen. Der Gerhard Pfister hat während 9 Jahren eine grosse Machtfülle in der Partei. Er hat das auch, das habe ich vorher beschrieben, mit grosser Lust ausgefüllt. Also er hat das sehr gern gemacht, sehr gern gestaltet. Wenn man eine Partei pointierter positioniert, dann ist es klar, dass nicht alle, zumal in so einer breiten Partei, dass nicht alle einverstanden sind. Und ich glaube, dass es ihm in diesen 9 Jahren recht erfolgreich gelungen ist, um die ganzen auch programmatischen Konflikte, die es gegeben hat, unter dem Deckel zu behalten. Und dass das jetzt eben, wie ich vorher gesagt habe, sehr eruptiv vorgekommen ist und überraschend ist als Politbeobachterin, wie schnell das gegangen ist und wie heftig das war. Und wenn ich sage, mit diesen programmatischen Vorstellungen, also was in der Mitte zum Beispiel speziell war in den letzten Jahren, wie schnell der Gerhard Pfister zusammen mit seiner Generalsekretärin, die auf der organisatorisch-strategischen Ebene auch sehr viel gemacht hat, wie schnell er eigentlich die Fusion geschafft hat von CVP und BDP und wie vergleichsweise geräuschlos, dass das vonstatten gegangen ist, für das, dass das sehr ein fundamentaler Prozess ist. Da geht es um unterschiedliche Parteimilieus, die müssen zusammengeführt werden. Da geht es um Identität, da geht es um Vorstellungen, wo die Partei in Zukunft hin soll. Und die Abschaffung vom C, das hat damals gewisse Reaktionen in den konservativen Stammland ausgelöst, die dann bis zu den Medien gekommen sind. Aber sonst ist es eigentlich vergleichsweise ruhig geblieben. Und ich habe den Eindruck, dass das auch etwas ist, was jetzt bei dieser Heftigkeit drin spielt. Und da bin ich jetzt so auf der politisch-programmatischen Ebene, was sicher auch eine Rolle spielt, und das habe ich vorher auch schon angesprochen, ist im Gerhard Pfister sein Naturell. Eben, er streitet gern, er provoziert vielleicht auch manchmal gern, wenn er etwas durchbringen will. Und da hat es sicher ganz viel alte Konflikte noch, die jetzt da, also auf der zwischenmenschlichen Ebene auch, die jetzt an die Oberfläche kommen.
Ja, und dazu kommt das Timing. Du hast vorher schon skizziert, wie das jetzt alles nacheinander abgelaufen ist. Aber wenn jetzt nicht der Gerhard Pfister kurz vorher gesagt hat, dass er als Parteipräsident auch abtritt, dann wäre das wahrscheinlich alles ein bisschen anders verlaufen. Mhm. Oder? Jetzt weiss man als Fraktionsmitglied zum Beispiel, allzu lange muss man sich nicht mehr mit ihm umschlagen, salopp gesagt. Und dann kann man all das, was man jetzt hat, wollen loswerden oder wo man vielleicht auch möchte aufgearbeitet haben, kann man wahrscheinlich platzieren. Und es ist ja, die Vorwürfe zu diesem arbeitsrechtlichen Konflikt, die sind ja schon länger publik gewesen. Das war schon mal ein Thema gewesen. Und jetzt, am letzten Sonntag, hat der Sonntagsblick die nochmal aufgerollt und dort weitere Details dann berichtet. Und das ist ja kein Zufall, dass das jetzt gerade kommt, sondern da wird sich jemand das Medium gewendet haben mit den entsprechenden Vorwürfen. Und eben, ich glaube, das hat alles viel auch zu tun mit dieser Abfolge von diesen Rücktritten.
Dass jetzt auch Generalsekretärin, die du erwähnt hast, Gianna Luzia, die ja maßgeblich am Kurs von der Partei mit dem Gerhard Pfister beteiligt ist, auch gerade geht. Das passt zu dem Ganzen, kann man sagen, oder?
Ja, das passt durchaus. Also einerseits eben, es ist Gerhard Pfister und Gianna Luzia ein Gespann gewesen, wo ganz viel, ganz eng zusammengeschafft hat, ganz viele Projekte zusammen durchgeführt hat. Und Gianna Luzia ist jetzt seit 7 Jahren im Generalsekretariat. Sie ist damit die amtsälteste Generalsekretärin. Dazu muss man vielleicht also vom Jobprofil her wissen, dass das ein Verschleißjob ist. Das ist wahnsinnig streng. Das Power-Duo Pfister-Luzia, das sich ja auch in sehr kurzer Zeit sehr viel vorgenommen hat, das ist sicher eine außerordentlich strenge Amtszeit gewesen. Und von dem her finde ich das verständlich, dass sie jetzt auch geht.
Bundesrätin weg, Parteipräsident weg, Generalsekretärin weg, keine Kandidaten in Sicht. Das wirkt schon alles ziemlich chaotisch, oder?
Ja, das ist so. Und auch im Vergleich dazu, wie man vorher oft das Gefühl hatte, die Mitte steht relativ gut da. Sie hat bei den Wahlen relativ gut abgeschnitten, hat den Abwärtstrend gestoppt, der neue Name scheint sich auszahlt zu haben. Man hat das Gefühl gehabt, da hat jemand irgendwie gute Arbeit geleistet und die Arbeit geschickt positioniert und jetzt plötzlich geht das wie so ein bisschen auseinander. Und das hat man auch können mit anschauen, wo es eine Pressekonferenz gegeben hat vom Gerhard Pfister und Philipp Matthias Bregi, wo die beiden informiert haben darüber, wie jetzt die Findungskommission funktioniert, wo die Kandidierenden anfragt oder sammelt, die Namen von den Kandidierenden sammelt für die Bundesratswahl. Dort ist natürlich, haben alle Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort waren, wollten wissen, wieso laufen euch alle davon und wieso fliegt das alles auseinander. Und die Verteidigungsstrategie war dann so ein bisschen, ja, wenn ihr Medien euch halt auf die falschen Favoriten einschiessen, dann sind ihr selber schuld. Aber man hat schon gemerkt, dass das relativ viel Kraft kostet, um diesen Angriff abwehren, um sich da verteidigen und dass es auch nicht immer ganz kohärent ist. Also dass sich die Medien nicht einfach nur eingebildet haben, dass der Gerhard Pfister vielleicht gerne mal Bundesrat werden würde. Ich glaube, das kann man fast sagen.
Auch, dass oder die Gandinas.
Oder die Gandinas. Wir freuen uns auf deine Flasche Wein. Auch jetzt, wenn ich nochmal an die Arena-Sendung denke, eben am Freitagabend, dort hat die Frau Bürgin, die Vize von Pfister, hat wie quasi gesagt, ja, er hat ja quasi schon gesagt, er will kommen. Er hat ja gesagt, die Entscheidung steht zu 95%. Und also, wenn sie zu 95% in die andere Richtung gestanden wäre und das niemand begriffen hätte in seiner Partei, wäre ja auch alles ein bisschen seltsam. Also ich will nur sagen, man hat bei diesem Auftritt gemerkt, dass das eine gewisse Kraft kostet, um das abwehren, obwohl das der Herr Pfister wie immer sehr schlagfertig gemacht hat und dann auch ein paar lustige Sprüche platziert hat, aber das war wahrscheinlich nicht ganz ein einfacher Auftritt gewesen.
Ja, also es ist ja nur schon Nachfolgesuche für ein Parteipräsidium absorbiert relativ viel in einer Partei, weil auch da stehen Kandidaten und Kandidatinnen, also in sämtlichen Parteien, nicht Schlangen. Und nachher kommt Viola Amherd noch und da hat sie wirklich auch parteiintern die Leute wirklich überrascht, dass sie jetzt schon gekommen ist mit ihrem Rücktritt. Und die Doppelvakanz, das ist einfach, das ist wahnsinnig aufwendig für eine Partei. Das alles super von den Abläufen her zu planen. Man muss mit ganz vielen potenziellen Kandidaturen reden. Dann gibt es ja andere Parteien, die ganze Roadshows mittlerweile durchführen mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten. Einfach auch zum Partei in ein allerbestes Licht drücken und einmal so ein bisschen in der Bevölkerung von einer anderen Seite zeigen.
Und was ja mal für, schräg ist, ehrlich gesagt.
Oder? Ja, wo auch zu unserem System einfach gar nicht passt, weil man vergisst dabei, dass das ja gar keine Volkswahl ist. Also es tut absolut nichts so Sache, was das Publikum in all diesen Hallen von diesen Kandidierenden denkt. Und so eine Zeit für eine Roadshow, das bleibt natürlich jetzt nicht mehr. Also das ist alles ultra kurzfristig und von dem her, ja, es ist, es rumpelt.
Vielleicht werden einfach alle ins Kloster Einsiedeln eingeladen, wo man dann zusammen eine Kerze anzündet für die Nachfolgerin oder Nachfolger von Viola Amherd. Und über diesen potenziellen Namen würde ich mich jetzt gerne kurz noch unterhalten zum Schluss dieser Sendung. Jetzt ist es ja wie egal, oder? Jetzt kann ich wieder wetten. Ja, scheinbar bin ich voll daneben gelegen, jetzt kann ich nochmal daneben liegen. Ich sage, Achtung, der nächste Bundesrat von der Mitte heisst Markus Ritter, der Bauernverbandspräsident. Der hat Stand jetzt, wir nehmen am Donnerstagnachmittag auf, noch nicht explizit gesagt, ob er will kandidieren. Aber er hat in einem Interview mit dem St. Gallen Tagblatt schon ziemlich deutlich Ambitionen bekundet aufs VBS. Er würde sich auf die Herausforderung freuen. Das ist alles sehr spannend. Er ist kurz davor zuzusagen. Ich glaube, er wird. Was glaubt ihr?
Ich habe vor allem das Interview relativ speziell gefunden, weil er hat ja in dem Interview bekundet, dass er sich noch nicht voll entschieden habe. Er hat jetzt keine Prozentzahl genannt wie andere, aber er hat irgendwie gesagt, ja, also er hat schon Gespräche mit der Familie geführt und so und hat dann das Interview sehr stark so geführt, ja, wenn ich Bundesrat wäre, dann würde ich. Also es ist eigentlich ein Bewerbungsschreiben gewesen, das Interview, und gleich komisch, dass er nicht einfach gerade angekündigt hat, ja, ich komme, ich trete an. Weil er hat auch ganz stark gesagt, das könnte man aus anderen Parteien. Er hat das Gefühl, er müsse ja jetzt fast, weil sonst in der Partei sich bis jetzt noch nicht grosse Interessenten finden.
Das ist der Einzige, der dann nicht zu der Generation Y genau. Oder Z gehört und auf das innere Feuer hört, sondern jemand muss noch schaffen. Noch verlassen.
Ja. Ihm sind seine Kinder egal wahrscheinlich.
Die haben ihm grünes Licht gegeben, das hat er ja
auch gesagt. Das hat er auch schon Interview gesagt.
Ja. Also er hat eigentlich alles schon abgeklärt mit allen Beteiligten.
Er muss nur noch die Bundesversammlung überzeugen. Aber was hat das Gefühl, hat er eine Chance?
Das zeigt ja, wie schnell dass das jetzt alles gegangen ist. Noch vor einer Woche oder so hätte ich gesagt, nein, wahrscheinlich nicht. So eben so als Bauernlobbyist kommt er in Teil vom Parlament nicht gut an. Und dann geht es um die Regionalverteilung und so weiter. Aber jetzt, nachdem eben all die Kronfavoriten abgesagt haben, halte ich das durchaus für realistisch. Also man muss sich immer überlegen, wer die Alternative oder der zweite oder der dritte Name auf dem Ticket. Und dort sehe ich jetzt wieder Paarungen, wo er sich durchsetzen würde, vermutlich.
Also die Linksseite wird ihn nicht wählen. Aber er ist jetzt auch sehr ein Gestaltungswilliger, der sehr klare Vorstellungen hat und sehr, sehr, sehr viel durchbringt. Das ist sicher etwas, wo, und das ist sehr häufig nicht zugunsten von der linken Ratsseiten. Und darum glaube ich, dass dort Unterstützung äußerst klein wird sein. Und dann glaube ich, es könnte eben, je nach Konstellation, könnte es auch in den eigenen Reihen noch schwierig sein, weil man dort schon so gehört, dass es teilweise auch einen Unmut gibt, dass er zu viel diktiert. Eben, er kommt, er bringt seine Positionen durch. Und dass das nicht nur überall auf Freude stößt. Darum glaube ich, es kommt extrem darauf ab, wie das Ticket ganz konkret aussieht.
Da würde ich gerne kurz widersprechen, Raphael, was die Linken angeht. Ich habe ein paar interessante Telefone mit Linken gehabt, die normalerweise meilenweit entfernt sind von den Sachen, die der Markus Ritter in seiner Funktion als Bauernpräsident will und macht, die aber gleichzeitig sagen, wenn sie jemandem zutrauen, etwas gegen die Vierbande entgegenzuheben, gegen KKS, Rösti, Gassis und Pamela, dann der Ritter. Und dass das vielleicht noch interessant wäre, wie er sich dort verhalten würde. Und von dem her habe ich das Gefühl, so ultimativ, wie du jetzt sagst, dass die Linke ihn nicht wählen, würde ich das, glaube ich, noch nie ablecken. Aber ja, eben, alles total offen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob er kommt oder nicht. Komm, wir reden noch über ein paar andere Namen. Gibt es überhaupt noch andere Namen? Wer kommt euch noch in den Sinn?
Wenn wir jetzt am Donnerstagabend aufnehmen, dann ist die Gefahr relativ gross, dass das am Freitag wieder überholt ist. Ich habe diese Woche auch mit dem einen oder anderen über das Thema geredet, das näher dran ist. Und also auch dort haben Leute, die es gut einschätzen müssten, haben mir zum Teil Namen genannt. Und dann 3 Minuten später ist Push-Nachricht gekommen, der oder die will jetzt auch nicht. Also es, langsam bleiben nicht mehr so viel übrig. Man redet über den Christoph Dabüle, der ehemaliger CVP-Chef war und jetzt Walliser Staatsrat. Karin Kaiser-Frutschi aus Nidwalden wird ab und zu genannt. Der Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor von Basel, wird ab und zu genannt. Der hat aber das Handicap, dass er ein bisschen zu fest in der Nähe von Beat Jans wohnt. Also so schließt sich da das eine oder das andere fast schon selber aus.
Wer du jetzt noch nicht erwähnt hast, Jacqueline, ist der Philipp Kutter. Das finde ich auch sehr interessant, weil er ist ja seit einem Skiunfall, den er 2023 hatte, ist er Tetraplegiker im Rollstuhl und er übt seine Ämter als Stadtpräsident in Wädenswil im Kanton Zürich und als Nationalrat für die Mitte, übt er trotz diesen Einschränkungen weiterhin aus. Er überlegt sich jetzt zum Kandidieren und will das aber nicht nur als Zeichen gewertet haben, quasi für Inklusion in unserer Gesellschaft, sondern wirklich auch, dass man ihn als Politiker mit seinen Positionen, mit seinen Fähigkeiten würde wählen. So hat er ein bisschen argumentiert. Aber er ist sich im Moment erst am Überlegen und am Abklären, ob das überhaupt möglich wäre. Ich finde das recht interessant, weil möglich wäre das sicher. Also ich bin da nicht in diesen Abklärungen involviert, aber ich stelle mir vor, dass das Leben für einen Bundesrat, wo ganz viel geregelt ist und man ganz viele Leute hat, die ihn unterstützen in den unterschiedlichsten Bereichen, dass das für ihn vielleicht sogar fast einfacher wäre in der Organisation vom Alltag. Und das, wenn der Philipp Kutter sich würde entscheiden zum Antreten, das wäre wirklich sehr interessant, zum schauen, was dann passiert.
Und er wäre nicht der erste Minister oder das erste Regierungsmitglied?
Nein, also international gesehen nicht. Eben ja, von dem her, genau. Das wäre nicht irgendwie etwas, wo Weltpremiere wäre. Überhaupt nicht.
Also komm, jetzt hätte ich gerne noch, dass die euch zwei auch noch aus dem Fenster lehnen, Jacqueline und Raphael. Wer wird es jetzt? Auch bitte eine kleine Wette.
Ich glaube, wir müssen noch schnell so die nächsten 3-4 Tage abwarten. Ja, bis man da weiss, wer sonst noch kommen könnte.
Das ist natürlich die einfachste Welt, wenn man sagt, ich warte, wer kommt. Man
das
sagt,
ist genau.
Okay, danke für den High-Risk-Einsatz von der Raphael. Du, Jacqueline,
aber,
was
hast du? Aber ich kann dir gleich mal einen Wein mitbringen. Also.
Ich hätte jetzt einmal auf deine Flasche Wein gewartet und dann
geschaut. Du sagst auch nichts in diesem Fall.
Mir geht wirklich langsam ein bisschen die Fantasie aus, muss ich sagen.
Okay, eben, ich glaube, man muss einfach schauen in den Regierungen jetzt noch genau. Ein Name, den wir jetzt zum Beispiel noch nicht genannt haben, ist Silvia Steiner, Kanton Zürich, Regierungsrätin. Was ich auch noch interessant finde, ist, also Die Mitte-Partei hat ja auch die ehemaligen BDPler aufgesogen. Und dort gibt es schon ein paar interessante Namen. Also ich denke an Maya Balli aus dem Aargau oder den Lorenz Hess zum Beispiel. Hm. Aber meine Prognose ist einfach, dass es wie zu früh ist in dieser Partei, dass ehemalige BDPler tatsächlich könnten kandidieren könnten.
Das wäre ja noch schöner, wenn die schon in den Bundesrat dürften. Also komm, ich würde sagen, wir schauen in einer Woche, wie dann der Stand von der Dinge ist, wer in der Fraktion noch nie abgesagt hat, wie es die Mitte so geht. Und überhaupt, danke, dass ihr mitgeschwätzt habt, diese Woche im Politbüro, Jacqueline Büchi und Raffaella Bierer. Diese Folge vom Politbüro hat Mira Gabatuller produziert. Wir hören uns dann in einer Woche wieder mit weiteren abverheilten Wetten. Bis dann. Ciao zusammen.
Tschüss.
Ciao miteinander.